Liebe Gemeinde, die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt sich immer wieder neu. Jedem Menschen, wenn er anfängt, sich zu besinnen, wer er ist, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist Sinn und Inhalt meines Lebens, wie kann ich ein sinnvolles, erfülltes Leben finden? Das gilt für uns, für jeden Einzelnen. Es gilt aber auch für eine Gemeinde. Sich immer wieder einmal die Frage zu stellen, was ist eigentlich der Sinn unseres Daseins? Wofür sind wir eigentlich da? Auch das ist immer wieder einmal erforderlich, weil manches in immer denselben Gleisen läuft, weil vieles Gewöhnung wird, selbstverständlich wird. Deswegen ist diese Frage immer wieder einmal wichtig. Und als Gemeinde stellen wir uns auch in diesen letzten Monaten und auch gestern bei dem Gemeindeworkshop dieser Frage. Und sind gespannt, noch mehr davon zu hören, was Gott eigentlich für unsere Gemeinde für Gedanken hat, wozu wir als Gemeinde da sind. Die Gemeinde ist, jede Gemeinde ist ja Teil des Reiches Gottes. Das heißt, des Bereiches, in dem Gott als König regieren darf, wo er Menschenleben lenken darf und wo er durch die Gemeinschaft seine Liebe weitergeben will in diese Welt hinein, Orientierung geben will den Menschen. Und deshalb ist diese Frage ganz wichtig. Sind wir ein Teil des Reiches Gottes? Was bedeutet das? Nun, das Reich Gottes hat nicht mit uns angefangen und es wird auch nicht mit uns enden, die wir hier sind, vermutlich. Die Bibel sagt uns einiges ganz klar zu dieser Frage. Was sind eigentlich die Bausteine des Reiches Gottes? Womit Gott sein Reich baut in dieser Welt? Und es gibt einige davon und wir haben aus der Bibel heraus vier besonders gefunden, die uns wichtig erscheinen, die für jede Gemeinde von Bedeutung sind. Und ich möchte heute Morgen über diese vier oder über vier Grundbausteine des Reiches Gottes sprechen. Ich möchte es unter einem Bibelwort stellen, von dem aus wir darüber nachdenken und uns inspirieren lassen wollen. Ich bitte jetzt einmal den Predigttext einzublenden. Er ist ein Wort, das uns sicherlich schon oft begegnet ist, das mir hier führt und für diese Frage nach dem Reich Gottes sehr wichtig geworden ist. Paulus schreibt an die Christen in Rom: So ermahne ich oder ermutige ich euch nun, ihr Brüder, er meint die Schwestern mit, durch die Barmherzigkeit Gottes, bringt eure Körper Gott dar, als ein lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Lange 11 Kapitel hat der Apostel Paulus geschrieben, den Christen dort dargelegt, was Gott schon getan hat, wie er in Jesus Christus erschienen ist und was er ins Werk gesetzt hat. Und endlich, am 12. Kapitel, nach der Zählung, die wir der Bibel gegeben haben, kommt es dazu, dass er es ausspricht. Und das ist dieser Abschnitt, der voll tiefer Bedeutung ist, in dem das zusammengefasst ist, was Gott wichtig ist für jeden Einzelnen und auch für Menschen, die in seinem Reich leben und wirken, für die Gemeinde. Wir erfahren hier das, was wahrer Gottesdienst heißt. Ein erster Baustein für das Reich Gottes heißt, Nachfolger zu gewinnen. Jesus hat sehr häufig die Menschen mit den Worten angesprochen: Folgt mir nach. Er hat Menschen gesucht und Menschen gefunden. Er hat sie gerufen, ihm nachzufolgen. Und das heißt ganz buchstäblich, hinter ihm herzugehen. Denn die Jünger damals sind durch Israel gezogen. Jesus hat den Weg gewiesen und sie sind mit ihm zusammen durch das Land gegangen. Sie haben sich also ihrem Meister Jesus angeschlossen, nachdem sie alles verlassen haben, und sind mit dorthin gegangen, wo er überall mit ihnen hingegangen ist. Und dort, wo Jesus mit ihnen hinging, haben sie viel mit Jesus erlebt. Deswegen werden die Jünger ja Nachfolger genannt. Sie teilen miteinander das ganze Leben. Darum ist der Kreis um Jesus und seine 12 Jünger sozusagen ein Prototyp von dem oder ein Beispiel, ein Modell von dem, was es heißt, nachzufolgen. Das gilt bis heute genauso. Heute, nachdem Jesus sein Leben zum Opfer gegeben hat, damit wir unsere Schuld loswerden können, nachdem er auferstanden ist, zu Gott zurückgekehrt und durch den Heiligen Geist wiedergekommen ist, nahe geworden ist, danach ruft er auch heute Menschen zu sich. Und Menschen, die seine Stimme hören, die ihm folgen wollen, die lassen ihr altes Leben hinter sich, das sie ohne bewusste Beziehung mit ihm gelebt haben. Die übergeben sich ihr Leben Jesus als dem König ihres Lebens und leben mit ihm konkret in ihrem Alltag. Sie haben nun ein Leben mit neuem Inhalt und einem echten, tiefen Sinn entdeckt. Diese Jünger wurden im Laufe der Zeit Christen genannt. Nun, Christ ist eine Ehrenbezeichnung. Wer sich Christ nennt, der nennt sich nach Jesus Christus und zeigt damit, ich gehöre zu ihm, ich bekenne mich zu ihm. Christen heißen Menschen, die in einer innigen Lebensverbindung mit Jesus Christus leben. So jedenfalls ist es gedacht. Und das war auch das Merkmal der Jünger Jesu in der Stadt in Antiochia damals, wo die Menschen die Christen beobachtet haben und festgestellt haben, ja, sie leben so, dass sie zeigen, wir sind mit unserem Meister Christus verbunden. Lebendige Zeugen Jesu sind sie gewesen. Die Frage ist nur, ob, wenn wir uns heute Christen nennen, wir es noch so sind und leben, wie es damals war. Das heißt, sind wir als Christen wirklich noch Nachfolger Jesu geblieben? Denn wenn auch die Nachfolger Christen genannt wurden, Nachfolger, Jünger, blieben sie auch weiterhin. Bist du noch wirklich ein Nachfolger Jesu? Nachfolgen ist eine Bewegung. Oder sind wir eher statisch geworden in unserem Glauben? Sind wir vielleicht Statistikgläubige, die lieber Statistiken über die eigene Gemeinde und andere Kirchen lesen? Es gibt ja auch etwas wie Sofa-Christen, die es sich in ihrem Leben bequem eingerichtet haben und Gott dann einen guten Mann sein lassen. Nehmen wir wirklich wahr, dass Jesus uns auch heute vorangehen will? Hier ist heute vielleicht nicht mehr sichtbar, sondern wir haben hier einen festen Wohnsitz, sondern innerlich auf einen Lebensweg mitnehmen will, uns weiterführen will. Eine frühe Umschreibung der Christen, der Jünger Jesu, war die vom Weg, die des Weges sind, nämlich auf dem Weg, den Jesus ihnen zum Vater geöffnet hat und auf dem Weg, den er sie führt. Menschen, die unterwegs sind mit Jesus, das war eine Bezeichnung für Christen. Es war eben keine starre, sondern eine dynamische Gemeinschaft, die man da miteinander pflegte. Die Welt kennt Christen oft als die mit einem Standpunkt, die da stehen und stehen und ihr verteidigen und vermitteln dadurch etwas Starres, etwas Unbewegliches, nicht Lebendiges. Christen sind aber die auf dem Weg, mit Jesus auf dem Weg sind. Jetzt kannst du dich fragen, was bin ich jetzt? Bin ich noch unterwegs, bewegt von Jesus? Bin ich noch ein Nachfolger oder ist bei mir alles eher statisch und alles eher gewöhnlich geworden? In festen Gleisen, das bewegt sich eigentlich überhaupt nichts mehr. Diese Frage stellt sich, weil Jesus keine Bewunderer will, sondern er will Nachfolger. Wie wir wieder Nachfolger werden können, das zeigt uns nun das Wort des Apostels Paulus. Ich bitte, dass du es ruhig eingeblendet lässt, das Bibelwort. Das ist ganz gut, dass wir es vor Augen behalten. Wie wir zu echten Nachfolgern werden können, das zeigt uns Paulus, wenn er schreibt, bringt eure Leiber, euren Körper Gott dar, als ein lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer. Was kann uns dazu bewegen? Paulus sagt, durch die Barmherzigkeit Gottes. Weil Gott so unendlich barmherzig mit uns ist, dass er uns aus unserer Todesstarre herausgeführt hat, dass er uns Leben gegeben hat, dass er uns vergeben hat, dass er uns ein hoffnungsvolles Leben geschenkt hat. Er hat sich in unserer ganzen Erbärmlichkeit und Schuld erbarmt und unser sich angenommen, uns an sein Herz gezogen. Und weil das getan hat, sagt er, dann gebt euer Leben Gott. Denn die Barmherzigkeit Gottes hat seinen sichtbaren Ausdruck gefunden darin, dass Jesus Christus seinen Körper und damit sein Leben für uns in den Tod gegeben hat. So konkret ist die Barmherzigkeit Gottes mit jedem Einzelnen von dir und mir, dass Jesus sein Leben, sein ganzes Leben ans Kreuz hat nageln lassen. So konkret wurde das für Jesus. Mit Haut und Haaren. Wie können wir da noch unverbindlich bleiben? Statt uns mit unserem ganzen Leben, mit allen Bereichen unseres Lebens, ihm zum Opfer zu geben. Das heißt, nicht euren Geist, nicht irgendwelche schönen Gefühle, sondern euren Körper. Das heißt, euer ganzes Leben mit allen Bezügen des Lebens, in denen ihr steht, alles. Gott zum Opfer zu geben. Ganze Hingabe. Darum geht es. An den, der uns so geliebt hat. Denn von Hingabe zu sprechen, ist die Sprache der Liebe. Liebende geben sich einander hin, sind hingebungsvoll füreinander da. Die ihm hingegeben sind, die können gar nicht anders, als möglichst viel in seiner Nähe zu sein, bei ihm zu sein, nach seinem Willen zu fragen, mit ihm auf ihrer Leben sich weiterzugehen, wo er sie hinhaben möchte, das zu tun, was er für ihr Leben vorgesehen hat, sich nicht zufrieden zu geben mit dem, was schon da ist. Liebende, die ihn lieb haben, werden dann ein herzliches Verlangen entwickeln, ihm auch zu folgen, ihm zu gehorchen und zu tun, was er möchte. Seine Liebe kann uns dann auch lösen von dem, wo wir festhängen, was uns festhalten will. Die ist die Dynamik, die uns zu Jesus hinbringt, uns löst, uns auf ihn konzentriert, auf den, der uns so liebt. Sein Wille wird uns Befehl, weil er ist unser König. Das macht Menschen bereit, für Gottes Reich jeden Preis zu bezahlen, das eigene Leben hinzugeben, dran zu geben. So wie es buchstäblich Millionen in diesen Jahrzehnten tun, weil sie ihren Glauben an Jesus mit ihrem Leben bezahlen. In vielen Ländern bedeutet es, Nachfolge Jesu zu sein, sein Todesalter zu unterschreiben. Aber das ist der Preis, um den keiner herumkommt. Auch wir nicht. Unser ganzes Leben um jeden Preis. Und die Taufe, das mit dem Wasser, wo das alte Leben hineinkommt, das neue herauskommt, ist Anfangssignal, ist Startpunkt, ist sichtbares Zeichen, dieses das ganze Leben Jesus zu geben. Das zeichnet also hingegebene Nachfolger Jesu aus, dass sie bereit sind, den Preis zu bezahlen. Aus Liebe. Nachfolger gewinnen. Der erste Baustein für das Reich Gottes. Nur so kommen Menschen dazu. Zweitens, die dazugekommen sind, die Jünger Jesu werden, müssen ausgerüstet werden, zugerüstet werden. Hingabe an den Herrn bewirkt auch Hingabe an den Dienst. Hingegebene Nachfolger Jesu dienen ihm auch hingebungsvoll. Darum folgt übrigens nach dem Abschnitt, den wir hier lesen, die Vorstellung der Gemeinde als der Leib Christi, als ein Körper, wobei der Kopf Jesus ist und der Körper ist seine Gemeinde. Ein wunderbares Bild, wo die Gemeinde, wo die Christen Glieder und Organe an diesem einen Leib Jesu sind. Das ist ein Bild dafür, dass sie ihre Dienst und Aufgaben erfüllen können, wie auch unsere Organe und unsere Glieder ihre Dienste erfüllen können, damit diese Gemeinde lebt. Damit jeder Einzelne im Segen wirken kann mit dem, was Gott ihm gegeben hat, muss er zugerüstet werden. Denn Jünger heißt wörtlich Schüler und auch Auszubildender zu sein. Nun, jeder Mensch ist natürlich schon begabt und mit verschiedenen Fähigkeiten ausgestattet. Manches von dem bildet er aus, weil daraus ein Beruf wird, den er einmal ausübt. So ist das auch im Glauben. Gott beschenkt jeden seiner Nachfolger mit einem oder mehreren Charismen, mit geistlichen Gaben, mit denen er lernen kann, Gott zu dienen. Aber auch diese Gaben müssen ausgebildet werden. Man muss lernen, mit ihnen umzugehen, sie einzusetzen. Viele der Gaben, die Gabe der Barmherzigkeit zum Beispiel, eine besonders ausgeprägte Liebe in der Barmherzigkeit Jesu zum Ausdruck zu bringen, durch Wort und Tat, oder Freigebigkeit, oder auch Lehre, das weiterzugeben, was Gott in seinem Wort offenbart hat. Leitung, ein Wort der Prophetie, das hineinspricht in unser Leben, mit anderen Sprachen Gott zu loben. All diese Gaben, von denen schenkt Gott jedem von uns etwas, sodass die ganze Gemeinde alles hat. Aber wie gesagt, die müssen nun ausgebildet werden, die Gaben, damit wir damit so leben können, dass wir Jesus nachfolgen. Paulus sagt, dies sei euer vernünftiger Gottesdienst. Euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist hier ganz wesentlich. Ich muss darauf eingehen, weil Paulus damit etwas ganz anderes meint als wir, wenn wir bei dem Wort Gottesdienst an das denken, was wir gerade hier feiern. Wir meinen oft mit Gottesdienst diese 1,5 Stunden an jedem Sonntag. Aber dieses Wort so zu gebrauchen, verkehrt die eigentliche Bedeutung dessen, was Gottesdienst ist, in ihr gleiches Gegenteil. Der Sonntagsgottesdienst ist nicht gemeint, wenn Paulus hier vom Gottesdienst spricht. Es ist nicht der Sonntagsgottesdienst. Wäre das so, dann würde die Frömmigkeit, würde unser Glauben leicht zu einem Tauschgeschäft führen. Also, ich überspitze mal, ich gebe dir Gott am Sonntag den Vormittag. Und dafür musst du mich die ganze Zeit an der Woche in Ruhe lassen. Das ist ja mein Gottesdienst. Du siehst, wie ich mich aus dem Bett heraus quäle, wie ich ein schweres Opfer bringe, um hierher zu kommen. Lieber Gott, lass mich dann dafür doch wenigstens in Ruhe. Das ist nicht mit Opfer gemeint, obwohl es schon mal auch nicht leicht sein kann, morgens aufzustehen. Klar, aber das ist hier überhaupt nicht gemeint. Sondern es ist etwas anderes gemeint. Dieser Tausch, dass ich Gott ein wenig gebe, was mir vielleicht schwerfällt und ansonsten Freibrief bekomme für alles Übrige. Dieser Missbrauch wurde schon in Israel von den Propheten als Tauschgeschäft kritisiert. Gehorsam ist besser als Opfer, heißt es dafür in der Bibel. Nein, unser Leben soll unser Gottesdienst sein, unser Alltag. Der Sonntagsgottesdienst eignet sich nicht als Ersatz für unseren Alltagsgottesdienst. Paulus meint den Alltag, wo wir als hingegebene Nachfolger ganz praktisch Jesus nachfolgen, mit Jesus leben. Davon soll auch ein dritter Baustein für das Reich Gottes geprägt sein, nämlich dieses Reich Gottes den Menschen zu bringen. Das Evangelium von der Gnade Gottes, die in Jesus Christus Mensch geworden ist. Nochmal, Römer 12 spricht vom Gottesdienst 7,24. Gottesdienst des Alltags, nicht der Versammlung. Noch einmal, dies misszuverstehen, das hat dazu geführt, dass vielfach der Alltag vom Sonntag abgespalten worden ist. Als sei das weniger wertvoll, weniger wichtig als der Sonntag, Vormittag, in der Versammlung zu sein. Dann leben viele Menschen in zwei Welten. In der einen Welt der Gemeinde und in der anderen in der Welt. Eine feinsäuberliche Trennung, die manche sich da ausgedacht haben. Als ob mein Alltag nichts mit dem Sonntag, nichts mit dem Glauben zu tun hätte. dann lebe ich im Alltag auch als anders als am Sonntag ich mich gebe. In der übrigen Woche frei tun zu lassen, was mir gefällt. Da lasse ich mich dann gehen. In der Familie, da verhalte ich mich dann mit anderen genauso, wie die anderen sich auch verhalten. Da bin ich wie sie unbeherrscht, verhalte mich als Chef herablassend, meinen Untergebenen oder denen, die mit mir arbeiten, zusammen. Dann bin ich unbehaftig oder schmiede Intrigen. Dann mache ich es genau wie die anderen Leute auch. Und in der Familie erleben uns unsere Kinder dann anders als am Sonntag in der Gemeinde. Da sind wir auf einmal ganz anders. Sonntag sind wir so und im Alltag so. Sonntag hui, im Alltag pfui. Ihr Lieben, wenn unsere Kinder irgendwann keinen Bock mehr, keine Lust mehr haben mit dem Glauben, dann hat das oft hier seine Ursache. Es führt also zu schwerwiegenden Missverständnissen, wenn wir das mit dem Gottesdienst falsch verstehen. Darum sagt Paulus ja, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern er verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, eurer Einstellung, eurer Lebensauffassung, der Richtung, in der ihr euer Leben führt. Unser Alltag ist Lernfeld, alle Bereiche unseres Lebens auf den auszurichten, dem wir dienen, dem wir nachfolgen. Mit diesen wenigen Versen macht Paulus deutlich, dass unser Glaube ganzheitlich, als eine Einheit gelebt werden will. Das abzuspalten zeigt sich zum Beispiel in einer verkehrten Abspaltung von der Gemeinde und der Welt in dem, was wir Beruf oder Berufung nennen. Ich will es mal versuchen deutlich zu machen. Wann sprechen wir von einer vollzeitlichen Berufung im Reich Gottes? Das tun wir dann, wenn jemand Pastor wird oder Missionar, weil er ja die ganze Zeit dann so für Gott tätig ist. Und dann nennen wir sie auch noch Geistliche. Das aber, liebe Geschwister, ist Unsinn, wenn damit ein besonderer Stand gemeint ist. Es gibt keinen Stand von Geistlichen. Gibt es nicht. Bedenken wir doch dies. Jeder Beruf, den wir haben, ist ein Teil, ein Bereich unserer Berufung, Gott zu dienen. Ein Teil, sein Licht und seine Liebe zu verbreiten. Jede echte Nachfolge ist vollzeitlich und auf Lebenszeit zum Dienst im Reich Gottes berufen. Jeder. Unser Arbeitsberuf ist dann Teil unseres vollzeitlichen Dienstes für den Herrn. Hast du deinen Beruf schon als Teil deines vernünftigen Gottesdienstes im Alltag begriffen und angenommen? Es scheint zwar so, dass wir im Berufsfeld in einer anderen Welt leben als in der Gemeinde. Ja, natürlich. Aber dennoch sind wir gerade deshalb berufen, dort unseren Gottesdienst zu leben, dort Gott zu dienen, damit was hineinkommt von dem, was uns von Gott wichtig ist. Wenn du an deinem Schreibtisch sitzt, an deinem PC, an der Drehbank oder am Fließband, wenn du dein Handwerk verrichtest, wenn du zu Hause kochst oder bügelst oder staubsaugst, dann dienst du damit vordergründig den Menschen, aber du dienst letztendlich damit Gott. Das ist nämlich Gottesdienst. Und wenn du das als Gottesdienst betrachtest, dann werden die Menschen, denen du dienst, damit unfehlbar gesegnet werden. Ihnen kann nichts Besseres passieren. Dann findet dort Gottesdienst statt. Dort bist du Salz und Licht. In deiner Familie, wie in deinem Freundeskreis. Wehe, wenn wir das von unserer Berufung, Gott zu dienen, abspalten. Ich werde über das eine oder andere in der Zukunft auch nochmal ausführlicher sprechen, weil es wichtig ist, dass wir hier klar denken und klar leben. Nicht von der Welt, nicht der Welt sich gleichzustellen, sondern im Alltag nach dem Leben zu versuchen zu leben, was Jesus uns gesagt hat. Es heißt aber zugleich auch, in der Welt. Ich glaube, manche haben Gemeinde zu lange als eine eigene Welt verstanden und gelebt, mit einer frommen Sprache und mit frommen Ritualen, die Außenstehende gar nicht verstehen. Draußen war die böse Welt, von der wir uns fernhalten sollen. Ab und zu haben wir vielleicht das Netz aufgeworfen, um einige von draußen abzufischen, um sie reinzukriegen, aus der Welt, der bösen Welt in die gute Gemeinde hineinzuführen. Die Gemeinde als eine Art Wagenburg, als eine Festung verstanden. Ab und zu hat man dann Ausfälle in die böse Welt unternommen, Kampagnen, evangelistische Kampagnen gestartet. Vielleicht ist man mit Beute zurückgekommen. Aber da haben wir die Brücke schön hochgezogen. Schön hochgezogen. Draußen die böse Welt, drinnen die Guten in der Gemeinde. Ich glaube nicht, dass viele heute noch so denken, aber es hängt uns, glaube ich, immer noch ein wenig an. Spätestens aber, seit wir merken, dass die Gemeinde keine weltferne Oase ist, sondern die Welt und Weltliches auch in der Gemeinde sind und in die Gemeinde hineinschwappen, sollten wir begreifen, dass dieses Konzept von Gemeinde verkehrt ist. Im Übrigen, wie willst du die Welt aus der Gemeinde raushalten, wenn die Welt doch in dir ist? Ja, deine gefallene Natur? Deine Neigung, Böses zu tun, das ist alles Welt, nämlich in dir. Du kannst die gar nicht draußen lassen. Bringst sie immer mit. Wenn unsere Nachfolge ganzheitlich geschehen soll, bedeutet das, überall da, wo wir leben, nach Gottes Reich, nach seiner Ehre und nach seiner Gerechtigkeit zu trachten, dass das, was ihm wichtig ist, uns wichtig ist. In unserem Beruf, in unserer Stadt, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Nachbarschaft, im Verein. Vielleicht müssen wir auch Buße tun, weil wir uns von der Welt abgekehrt haben. Wir brauchen eine neue Einstellung der Welt gegenüber. Wir sündigen, wenn wir die Welt sich selbst überlassen. Ich lese ein Buch mit einem schönen Titel. Die Welt umarmen. Die Welt umarmen. Weil Gottes Liebesarme die Welt umfassen durch Jesus Christus. Ihr Lieben, wir müssen lernen, die Welt zu umarmen. Sie so zu lieben, wie Gott sie liebt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dann heißt es zwei Verse weiter: Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Darum umarmt Jesus die Welt. Spätestens, wo er am Kreuz hängt, mit ausgebreiteten Armen, ein Bild für diese umarmende Liebe, die sich auch durch den schlimmsten Hass und der Gottlosigkeit nicht davon abbringen lässt. Das ist das Bild von Weltliebe, das uns nahe kommen soll. Wir sind dazu berufen, Gottes Partner zu sein bei der Rettung dieser Welt. Das ist das, was ich aus den Worten Jesu herauslese. Und darum bringen wir das Reich Gottes in die Welt hinein, wo immer wir leben, wenn wir bewusst als Nachfolger Jesu leben und handeln. Nachfolger gewinnen, Jünger ausrüsten, das Reich Gottes in die Welt bringen und lebendige Gemeinschaft zu sein. Das ist ein vierter Baustein. Wenn wir das unter den Gesichtspunkten lesen, die wir bisher betrachtet haben, dann beginnt das eine neue Bedeutung zu bekommen. Denn jetzt kommen wir tatsächlich zu der Versammlung und zu unserem gemeinschaftlichen Leben auch in der Gemeinde. Dann wird die Gemeinschaft Tankstelle, eine Kraftquelle für Erschöpfte aus dem Alltag. Eine Kraftquelle für versagende Jünger, deren Versagen in der vergangenen Woche ihnen nur zu deutlich vor Augen steht. Hier dürfen wir hinkommen. Da in der Gemeinschaft, da soll es hineinkommen, nicht außen vor gelassen werden. So wird Alltags- und Sonntagsgottesdienst miteinander verbunden. Wir bringen den Alltag mit in die Versammlung. Wir setzen uns dem Einfluss unseres Königs aus. Wir klären Dinge innerlich. Wir empfangen Vergebung und Befreiung. Und als diejenigen, die das empfangen haben, gehen wir in den Alltag hinaus und leben das aus und leben aus der Kraft, die in der Gemeinschaft uns zugewachsen ist. Tankstelle, Transformation, Quelle und Hilfe zur gemeinsamen Heiligung, zur Verwandlung unseres Wesens, Befreiung durch den Heiligen Geist, geschieht besonders in der Gemeinschaft, und eine Art geistlicher TÜV, um prüfen zu können, wie es hier heißt, um prüfen zu können, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und das Vollkommene. Es geht also in der Gemeinschaft darum, unter anderem im Gottesdienst und in der kleinen Gemeinschaft im Hauskreis, wo immer wir uns treffen, darum, dass wir prophetisch ausgerichtet werden auf den Willen Gottes. Dass hineingesprochen wird in unser Leben, wie Gott uns sieht und was er für uns vorgesehen hat, wie wir das weitergeben können, was wir weiterleben sollen. Seine Weisungen als Einzelne, als Gruppen zu empfangen für den Alltag, für die Welt. So findet der Sonntagsgottesdienst dann eben seine eigentliche Bedeutung, seinen tiefsten Sinn. Wenn er Kulminationspunkt, wenn er Kristallisationspunkt unserer Gemeinschaft ist, wo das geschieht, dass wir da auftanken, verändert, befreit werden, ausgerichtet werden auf den Willen Gottes. So wird Gemeinschaft auch zu einer Charakterschmiede. Was eine Ehe im Kleinen ist, gilt auch für die Gemeinschaft. Charakterschmiede, denn es treffen in der Gemeinde meistens Menschen zusammen, die sich nicht selbst ausgesucht haben. Die merken, ich bin fehlerhaft. Die Probleme haben mit einem anderen. Ja, es geht um eine Charakterschule. Die Gemeinde, die Gemeinschaft als Ausbildungszentrum für uns als Jünger. Die Gemeinschaft als Lazarett, ja, als Lazarett für die Verwundeten, die im Alltagskampf ihre Wunden bekommen haben, geschlagen bekommen haben. Weil sie Nachfolger Jesu sind oder durch das, was sie im Alltag erleben. Beleidigungen, Ansetzungen, was immer das ist, Verletzungen. Ja, die Gemeinschaft als Lazarett für Verwundete, damit sie die heilende Wirkung des Heiligen Geistes erleben, die im Krieg für den König, geistlichen Krieg für den König verwundet worden sind, geheilt werden, ermutigt werden, Balsam bekommen für ihre Seele und wieder neu die Liebe Gottes weiterzugeben. So werden wir dann ein Opfer für Gott, das lebendig ist, weil es in der lebenden Gemeinschaft mit ihm ist, das heilig ist, weil es kennzeichnet, zu wem wir gehören, und es gefällt Gott wohl, weil wir dann im Willen Gottes stehen, wenn wir unseren Gottesdienst als Gottesdienst des Alltags verstehen, von Herzen leben und uns einander dazu immer wieder ermutigen und stärken. Darum sind diese vier Bausteine für das Reich Gottes und seinen Aufbau überall, unabhängig von jeder Situation, wichtig. Nachfolger gewinnen, Jünger zurüsten, ausbilden, lebendige, heilbringende Gemeinschaft zu sein und das Reich Gottes zu den Menschen zu bringen durch unser Leben als Einzelne und als Gemeinschaft. Die Kraft dazu finden wir aus der Barmherzigkeit Gottes. Und ausdrücken wird sich dies alles darin, dass wir das tun, was Paulus sagt, unser ganzes Leben als Opfer dem Herrn zu bringen, damit er mit uns das tun kann, was sein Wille ist und seine Absicht in dieser Zeit, in dieser Welt, hier und heute. So segne Gott uns und ermutige uns zu einem Leben der ganzen Hingabe an den, der uns so sehr liebt.